Guten Morgen, Menschenfischer. Jetzt haben wir es schon gehört. Fürchte dich nicht oder befürchte nichts. Ich kann euch vielleicht gerade meine erste Befürchtung mitteilen. Mit so einem Titel hinter mir. Ich glaube, mit dem Titel spezifisch kann man es vielen Leuten nicht recht machen. Das kennen irgendwie alle schon. Der Herr, mein Hirte, das kenne ich. Und da so ein bisschen die Befürchtung, was kann ich denn da noch dazu sagen? Und die Befürchtung ist aber irgendwie jetzt auch verflogen, weil ich habe mir so überlegt, allzu gut, ich kann die Erwartungen von den Leuten da dazu wahrscheinlich nicht erfüllen, aber vielleicht können wir Gottes wohlwollende Erwartungen erfüllen und einfach sein Wort zulassen. Auch wenn wir vielleicht schon eine Ahnung haben, wo es hingeht. Und eine zweite Befürchtung, die hatte ich etwa circa im Mai von diesem Jahr. Und zwar ist mein linker Ohr so langsam zu gewesen, und es war schwierig gewesen, irgendwie zu hören. Und am Anfang war das nicht so schlimm, weil das Ohr ist immer mal wieder aufgegangen und wieder zugegangen. Und ich hatte zwei Ohren, ich habe auch jetzt noch zwei Ohren, und ich konnte die Leute immer noch hören. Es ist aber irgendwie nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Und dann habe ich mir so einen Trick angeeignet, dass, wenn jemand etwas gesagt hat, habe ich so Denkerpose gemacht und meinen Daumen so unter das Ohr geklemmt, ein bisschen Druck ausgeübt, und dann war es eigentlich offen gewesen. Dann konnte ich auch gut zuhören. Das hat recht lang gut funktioniert, bis irgendwann Sarah und ich so in Aktionismus verfallen sind eines Abends und denken dann so, jetzt machen wir etwas. Und wir haben es mit Ohrentropfen probiert. Und ab dem Moment vom Probieren mit diesen Ohrentropfen ist mein Ohr dann komplett zu gewesen und hat sich auch mit dem guten Trick nicht mehr geöffnet. Und das ist mühsam gewesen. Ich habe mir auch gerade ein paar Befürchtungen, aber es ist vor allem auch schwierig gewesen, weil ich irgendwie auch davon abhängig bin, dass ich Leute kann zulassen, gut zulassen. Und es ist schon irgendwie gegangen, aber mir hat dann einfach Kopfweh am Abend und man ist so, man versteht schnell etwas falsch. Humor ist auch nicht mehr so lustig in diesem Moment, weil man es viel zu spät merkt. Und nach einer Woche von dem 50%igen Hörverlust, wenn man so will, habe ich dann meine Familie informiert und habe auch Gebet erhalten. Und irgendwie habe ich gewusst, es kommt gut. Und es ist so ein Unterschied mit dem Wissen, es kommt gut, in dieser Situation zu sein, weil es kostet einen so viel weniger Energie. Ich habe aber nicht nur Gebet erhalten, sondern auch praktische Hilfe. Meine Schwester, Thea, sie ist aufgekommen und hat mir das Ohr ausgewaschen. Und wir reden von lauwarme Milch ins Ohr, lauwarme Milch, das war gut, lauwarmes Wasser. Vielleicht mal probieren mit Milch, nein. Lauwarmes Wasser ins Ohr reinpumpen, also wirklich unter Druck, und das für etwa eine Stunde. Das haben wir zweimal gemacht und dann ist es vollbracht gewesen und mein Ohr ist wunderbar wieder frei und ich höre jetzt immer noch gut. Ich mache auch jetzt Sachen, die ich vorher mit dem Zuhören auch nicht gemacht habe. Ich tauche, ich muss die Denkerposition nicht einnehmen. Ich höre auch so wieder super. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, vielleicht bei euch selber. Man kann sehr lang sich mit einem Problem arrangieren, bevor man überhaupt etwas macht. Und in dem Moment, wo man dann probiert, aktiv das Problem zu lösen, wird es schlimmer. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Gesetz. Es wird einfach schlimmer, wenn man es probiert zu lösen. Aber dann, wenn man dranbleibt, wenn man Hilfe und Unterstützung erhält, kann man das angehen? Was habe ich mitgenommen? Also zum einen, genau, ich habe Hilfe gebraucht. Also ich habe nicht gewusst, dass ein Ohr so viel Druck und so viel Wasser einfach aushaltet. Ich habe eigentlich gedacht, das Wasser hat mein Ohr verstopft, aber es war nicht das Wasser. Da lernt man immer neue Sachen. Also ich habe Hilfe gebraucht von jemandem, der das gewusst hat. Ich habe also gedacht, ja, ich hätte wahrscheinlich spätestens nach 20 Minuten, wenn ich das selber probiert hätte, irgendwie aufgegeben. Meine Frau hat gemeint, nach einer Minute hätte ich aufgegeben. Aber die Selbstverständlichkeit und der Glaube von meiner Schwester, was man irgendwie machen kann mit dem Ohr, hat mich ganz entspannt bleiben und hat dann auch Resultat gezeigt. Und zum anderen habe ich gedacht, so ist es doch auch mit verstopften Ohren oder mit mehr verstopften Ohren gegenüber Gott. Das Hören funktioniert schon noch irgendwie, aber man hat einfach Kopfweh am Abend und es wirkt, das ist so anstrengend. Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Und ich habe also gedacht, jawohl Herr, aber wasch mir zuerst die Ohren, damit ich auch wirklich hören kann mit den Ohren, die du mir gegeben hast. Was war die Schuld an dieser Verstopfung? Alltäglicher Dreck. Uns unterlassen von einem zeitnahen Reagieren. Und vielleicht dauert sie auch mal ein bisschen länger, vielleicht dauert sie auch mal 2 Stunden vom Zeitnehmen, bis wir auch wieder bereit sind, irgendwie zu hören mit unseren geistlichen Ohren. Aber wunderbar, ich möchte wirklich nicht mehr zurück zu dem verstopften Ohr. Das ist etwas, was sich lohnt. Der heutige Morgen trägt die Überschrift, die haben Sie eben schon gesehen, der Herr, mein Hirte. Und unser Herr Jesus sagt im Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme, hören. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Ja, Vater, du hast heute Morgen die Erlaubnis, mir auch meine geistlichen Ohren zu waschen. Ich bitte dich sogar darum. Und alle Leute oder alle Gemeindemitglieder, alle, die heute da sind und das auch finden, dass du ihnen die Ohren darfst waschen, die dürfen auch Amen sagen. Amen. Amen. Was wissen wir dann von den Hirten aus der Geschichte von Israel? Ich weiß nicht, was euch so durch den Sinn geht, aber der erste Hirte, der uns begegnet, ist der Abel. Sohn, ein paar nicken, cool, Sohn von Adam und Eva. Er hat Gott geopfert, was Gott gefallen hat, und ist dann von seinem eigenen Bruder umgebracht worden. Wie später Jesus, statt von den Seinen nicht angenommen worden ist, von den Seinen auch getötet worden ist, weil auch Jesus das da hat, wo Gott gefallen hat. Wenn wir weitergehen, sehen wir, dass der Abraham, Vater der Völker, von Gott berufen worden ist. Auch er war ein Hirte. Sein Sohn der Isaac war ein Hirte. Der Sohn von Isaac, der Jakob, war ein Hirte. Und als die Hungernot überhand genommen hat, sind die ganze Familie, also wir nennen es jetzt mal die Israeliten, sind zum Josef auf Ägypten. Und es heisst im 1. Mose 46, dass sie ein Hirtenvolk waren. Also Nachkommen von Abraham haben ihre Identität mit dem Hirtenberuf verbunden. Und in der Zeit, wo Israel dann Sklaven geworden sind in Ägypten, da hat Mose einen ägyptischen Aufseher getötet. Und was hat er gemacht? Schweckrennt in die Wüste. Und dort hat er Schaf gehütet. 40 Jahre lang war er Hirte in der Wüste Midian. Noch bevor Gott ihn berufen hat, Israel zu befreien vor der Herrschaft der Ägypter. Wir machen es noch richtig, wir gehen kurz durchs Alte Testament durch. wo Israel dann mit dem Mose beim verheißenen Land angekommen ist und die Kundschafter reingegangen sind und für 40 Tage geschaut haben und gesehen haben, wie schön das Land ist, dann haben sie sich aber gefürchtet, also sie haben Befürchtungen gehabt, wir können doch jetzt nicht da drinnen, die Leute sind ja Riesen, gehen wir nie. Hat Gott sie verbannt, für 40 Jahre in die Wüste. Und jetzt kommt es, wo sie hätten 40 Jahre lang Hirte sein sollen. Steht im 4. Mose 14. Und was hat der König David gemacht, bevor er König geworden ist? Ja, auch er hat Schaf gehütet. Also was für ein Muster erkennen wir? Gott hat grosse Persönlichkeiten aus der israelitischen Geschichte, noch bevor er sie in eine Führungsrolle gestellt hat über Menschen, erst in eine Hirtenrolle geführt. Und wer weiß, vielleicht sollte das auch heute noch ein Teil sein von einem Theologiestudium oder einer Bibelschule, ich weiß es nicht. Aber es ist doch schon eindrücklich. Wer es mit Schaf geschafft hat, wer sich bewiesen hat können als Leiter von Schaf, ist bereit gewesen für den nächsten Schritt, sich mal bei Menschen zu probieren. Und ich denke auch, dass die 40 Jahre in der Wüste als Hirte eine Chance gewesen ist. Eine Chance, im eigenen Hirte zu sein, Gottes wohlwollenden Hirtencharakter zu erkennen. Es gibt so viele Parallelen zwischen dem, was Hirten, gute Hirten, mit ihren Schafen machen und was Gott mit uns macht. Und das ist ja auch, denke ich, so ein Studium von der Bibel. Vielleicht mal rausgehen und wenn ihr einen guten Hirten kennt, mal schauen, wie tut denn der oder wie tut sie mit diesen Schafen umgehen. Die Propheten berichten uns dann von vielen bösen Hirten, die Israel hatte. Die haben Israel auf Abwägen geführt. Es hat Zeiten gegeben, wo Israel da gestanden ist, als hätte sie keinen Hirte gehabt. Und Schaf ohne Hirte gehen auf Abwägen. Schafe sind so abhängig von ihrem Hirten, dass sie nicht ohne ihn können. Und eben genau die Propheten haben dann aber auch eine Prophezeiung gemacht von einem kommenden Hirte. Also von einem guten Hirte. Es soll ein Hirte kommen nach Gottes Herz. Alle Schafe unter einem einzigen Hirte, bei dem sich niemand mehr fürchten muss. Was keine Befürchtungen mehr gibt, der bleibt. Alle Schafe sind sicher bei ihm, schreibt der Jeremia. Außerdem soll der Hirte geschlagen werden und sterben, schreibt der Zacharia. Soweit die alttestamentlichen Überlieferungen zu den Hirten in der Geschichte von Israel. Aber wo finden wir dann den wunderbaren Namen von Gott auf Hebräisch Yahweh Rohi? Der Herr, mein Hirte. Natürlich im Psalm 23, genau, natürlich. Viele kennen den Psalm so gut, dass ich euch gerne heute jetzt eine modernisierte Version vorlese. Anpasst an die heutige Welt, also Ohrenspitze. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird hoffentlich nichts mangeln. Er weidet mich auf einer halb verdorrten Aue und führet mich zum Wasser, das gerade noch trinkbar ist. Er führet mich auf ernster, lustloser Straße. Und jetzt wird es noch verrückter. Und Herr, du bewahrst mich ja vor dem finsteren Tal, sonst wärst du ja nicht bei mir. Du bereitest ein kleines Tischlein im Angesicht meiner Feinde, sodass ich gerade noch genug habe. Ich suche Gutes und Barmherzigkeit und wenn ich Glück habe, finde ich's. Und ich hoffe zu bleiben im Hause des Herrn immer da. Bitte nicht Amen sagen. Es ist natürlich also absoluter Schwachsinn. Und ich verstehe, wenn ihr schon so ein bisschen den Drang gehabt habt, reinzurufen oder aufzustehen und zu sagen, stopp, wir bleiben beim Wort Gottes da. Das ist natürlich ihre Lehre. Aber gehen wir nicht wie die Schafe ohne Hirt auf Abwege. Warum habe ich euch so eine von mir modernisierte Version vorgelesen? Weil mir doch oft so betet. Also mir passiert es, dass ich so in das reingehe irgendwie. Ah, hoffentlich, Herr, wird mir nichts mangeln. Und eigentlich klingt es gar nicht so schlimm, aber die Bibel sagt, mir wird nichts mangeln. Mir mangelt nichts. Da stellt sich die Frage irgendwie, bete mir in Kraft. Und wenn wir keine Kraft haben, dann beten wir doch das Wort Gottes, auf das wir Kraft empfangen. Schauen wir uns den Psalm, der so viel wunderbar auswendig aufsagen könnte, unter der Lupe an. Und ich empfehle es wirklich, auch dir den Psalm auswendig zu lernen. Ich denke, es ist kein Zufall, dass nach Johannes 3,16 und dem Vater Unser, das wahrscheinlich das meist gelernte Bibelwort überhaupt ist. Zumindest meiner Erfahrung nach. So. Wir finden 4 hebräische Wörter im ersten Vers: Yahweh, Roi, Lo, Esar. Gott, Hirt, kein Mangel. Auf Deutsch ist es noch ein bisschen länger. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich möchte da nichts anfügen. Kein hoffentlich ist er mein Hirte, kein mir wird es nicht mangeln die meiste Zeit. Nein, 4 simple Wörter auf Hebräisch. Und das Einzige, was ich so denke anzufügen, und zwar von jedem Vers von dem Psalm, ist, weil er mein Hirte ist, werde ich keinen Mangel haben. Weil der Herr mein Hirte ist, weidet er mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Weil der Herr mein Hirte ist, erquicket er meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er weidet mich nicht auf einer verdorrten Wiese und gibt mir auch nicht Dreckwasser zu trinken. Und seine Straße ist auch nicht lustlos und ernst. Nein, von Gott kommt Frische. Und wisst ihr, was ich so schön finde an diesen 2 Versen? Im Vers 2, er weidet mich, da übernimmt Gott Verantwortung für 3 körperliche Grundbedürfnisse von uns Menschen. Essen, trinken und in der Luther-Übersetzung kommt das 3. Grundbedürfnis nicht ganz so raus. Schlaf. Wenn ihr in anderen Übersetzungen schaut, also zum Beispiel in der Neuen Genfer Übersetzung steht dort, er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Grün, Essen. Er führt mich zu Wasserstellen, trinken, an denen ich ausruhen kann. Schlaf. Und einige denken, und vielleicht sind auch wir versucht zu denken, ach, der Herr, der meint doch jetzt da geistliche Nahrung. Geistliches Ausruhen. Das ist Quatsch. Natürlich sagt Gott auch geistlich für uns. Aber er möchte uns körperlich versorgen. Im Jakobusbrief heisst es doch, wenn jemand kein Essen, keine Kleidung hat, also ein körperliches Bedürfnis, und wir sagen, Gott segne dich. Gang in Frieden. Also, wir beten eigentlich für die Erfüllung von einem geistlichen Bedürfnis beten, aber wir geben dieser Person keine Kleider. Wir geben dieser Person kein Essen dann ist das in meinen eigenen Worten vom Jakobus Quatsch. Und wenn Gott uns herausfordert, körperliche Bedürfnisse von anderen auch wahrzunehmen, dann wissen wir, dass Gott noch viel grösser ist. Das kann sogenannt geistlich gesinnten Menschen, das kann sie schon stören, wenn häufig doch einfach die körperlichen Grundbedürfnisse zuerst erfüllt werden müssen. Bevor überhaupt das Höhere angesprochen werden kann. Aber der Herr ist wunderbar realistisch. Häufig kommen die körperlichen Grundbedürfnisse zuerst. Ja, es gibt wunderbare Ausnahmen. Wunderbare Ausnahmen. Aber machen wir die Ausnahmen wegen ihrem Eindruck auf uns nicht zu der Regel. Wir schauen die geistliche Seite von der Versorgung. Kommt gerade nachfolgend im Vers 3. Jetzt, er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott versorgt uns nicht nur körperlich, so muss es doch heißen, sondern er versorgt auch die Grundbedürfnisse im Unsichtbaren, im Ewigkeitswert von unserer Seele, im innewohnenden Leben. Und zwar mit Kraft und Frische zum einen und mit Gerechtigkeit, mit dem rechten Weg zum anderen. Das ist göttliche Versorgung. Bist du erschöpft, psychisch am Ende, Herr, du erquickest meine Seele. Und du führst mich auf rechter Straße oder auch auf der Straße der Gerechtigkeit. Ach, die Straße von der Gerechtigkeit, das klingt schon so mühsam. Keine Abkürzung. Oh, nein, rechter Weg. Das ist immer der mühsame. Das ist eine Illusion. Das ist wirklich eine Illusion, die uns der Teufel so gern möchte einreden. Jawohl, die Straße der Gerechtigkeit hat harzige Stellen. Aber er verlässt sich auf die Erquickung von Gott. Und mit der Kraft von Gott, wie heißt es im Psalm 18? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen. Und so schreibt doch der Paulus, dass beispielsweise die harzige Versuche kommt, aber sie wird nie unsere Kraft übersteigen. Immer können wir auf dem Ausweg von der Gerechtigkeit bleiben. Wie viel besser ist die rechte Straße? Denn der Weg der Gottlosen vergeht. Wie Spreu wird er wegblasen? Vom einen Tag auf den nächsten ist er weg. Die Abkürzung, die du vielleicht gerade noch gesehen hast. Er aber führt uns auf der Straße der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und liebe Menschenfischer, in welchem Namen haben wir Gerechtigkeit? Jesus. Im Namen Jesus. Ich bin der Weg. Seit Gottes Sohn Jesus. Und das ist er. Er ist der Weg von der Gerechtigkeit. Durch seinen Tod an unserer Stelle haben wir die Gerechtigkeit. Also lasst mich zusammenfassen, was wir bis jetzt verstanden haben. Weil der Herr mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Weder körperliches, Essen, Trinken, Schlaf, noch geistliches, tägliche Kraft und Gerechtigkeit in Jesus. Und der Psalm könnte doch jetzt eigentlich fertig sein. Da ist doch schon Gottes vollkommene Versorgung ausgedrückt. Braucht es noch mehr? Jetzt hat uns der David gezeigt, dass uns nichts fehlen soll. Und dann hat er uns noch gezeigt, was das heisst. Nicht nur auf körperlicher Ebene, nicht nur auf geistlicher Ebene, sondern Gott versorgt dich ganz. Aber es ist ganz interessant, dass der David bis jetzt über Gott geredet hat. Er. Und jetzt, im nächsten Vers, spricht er zu Gott. Du bist bei mir. Das brauchen wir doch auch manchmal. Es ist schon der Psalm 103 erwähnt worden. Ab und zu brauchen wir das einfach, dass wir erst uns selber etwas zureden müssen, bevor wir bereit sind, vor Gott zu treten. Erst, jawohl, uns erinnern, Gott, Jesus, ist ein Gott, der vergibt. Und dann treten wir vor ihn und sagen, Herr, ich bin da, vergib mir, du vergisst ja, ich weiß es. Und zum anderen denke ich, dass der David, inspiriert vom Heiligen Geist, auch gewusst hat, dass wenn wir vielleicht nur die ersten drei Verse hätten, wir sehr schnell denken könnten, also wenn wir dann mit Gott zusammen sind, dann haben wir weltlichen Luxus den Rest von unserem Leben weit gefehlt. Nein, der David hat es besser gewusst. Er hat gewusst, dass da noch etwas dazukommt. Er hat auch gewusst, dass es uns Menschen in ein paar Situationen viel einfacher fällt, das zu sagen und zu glauben, als in anderen Situationen. Und darum schreibt er weiter, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, da können wir befürchten. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Aber ist es denn möglich? Ist es denn möglich, dass uns ein guter Hirt ins finstere Tal führt? Das kann doch kein guter Hirt sein, oder? Natürlich kann das ein guter Hirt sein. Solange das Ziel nicht das finstere Tal ist, sondern das Gras auf der anderen Seite. Es heißt im Epheser 6, 13, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Und an dem bösen Tag, wo kommt. Und wenn ich es verstehe und erlebe, nicht erst am Ende der Zeit. Wir haben die Waffenrüstung nicht bekommen für irgendwann mal am Ende der Zeit. Oder ich sage mal, nicht ausschließlich. Nein, wir müssen durch das vielleicht persönlich finstere Tal. Und wir müssen durch den persönlich bösen Tag. Ich bin überzeugt, dass Menschen, also Christen, aber auch Nicht-Christen, beide können Schönes erleben. Und ich bin überzeugt, dass Christen und Nicht-Christen beide in finsteren Tälern landet. Gott lässt es in den Worten von Jesus über Gerechte und Ungerechte regnen. Und er lässt die Sonne aufgehen über beiden. Unfair, oder? Ich denke, wenn du anfängst zu vergleichen, dann ist das schon irgendwie unfair. Aber ich glaube, wir überschätzen sehr schnell unser eigenes Leid und wir überschätzen noch schneller das vermeintliche Glück, das andere Leute haben. So ganz genau wissen wir es nämlich nicht, wie es diesen so begabten, umworbenen, reichen und unabhängigen Menschen so geht. Aber wenn wir die Lebensgeschichten von diesen Menschen lesen, dann endet sie nicht selten im finsteren Tal und verendet dort. Ja, Herr, bewahr uns und find uns, wenn wir im finsteren Tal sind, am Verenden. Herr, ich möchte dein Licht dort sehen, im finsteren Tal. Du als Morgenstern. Die Hoffnung haben wir. Und während ich mir Gedanken gemacht habe über den Psalm, ist es mir so gewesen, als hätte ein Hirte zwei Schafe gehabt. Und die haben so ein wunderschönes Bergfeld gehabt und haben dort geweidet. Aber wie das so ist, ein Schaf, ich sage jetzt mal das unabhängige Schaf, war irgendwann nicht mehr so ganz zufrieden gewesen und hat auch so ein bisschen gedacht, dass doch das Gras auf der anderen Seite wirklich ein bisschen grüner wirkt als das, was es da gehabt. Und es hat sich aufgemacht und er ist weggezogen von dem Platz, von dieser Herde. Und man hat es nicht mehr gesehen, man hat es auch nicht mehr gehört. Der Hirte hat sich sogar aufgemacht, das Schaf zu suchen. Aber es war so gewesen, als hätte das Schaf sich eigentlich gar nicht finden lassen. Also Jahre sind in das Land gezogen und der Hirte hat dann dem zufriedenen Schaf, der noch dort geblieben ist, gesagt, hey, jetzt geht es weiter. Du sollst weiterlaufen auf dieser Straße der Gerechtigkeit, weg von dieser Wiese. Aber keine Angst, ich gebe dir einen Hirtengeist mit und der soll dich leiten. Und das zufriedene Schaf, das hat sich parat gemacht und ist losgelaufen auf dieser Straße, auf dem Weg von der Gerechtigkeit. Und es war kein einfacher Weg gewesen. Es hat auch sehr viele schöne Sachen auf dem Weg gehabt. Es hat auch Herausforderungen auf dem Weg gehabt. Aber jetzt ist das zufriedene Schaf vor so einem dunklen Tal gestanden wie noch nie vorher. Aber der Weg hat es runtergeführt und es ist runtergelaufen und es hat ein paar Mal aufgeben. Es wäre ein paar Mal fast abgerutscht. Aber es hat gewusst, das ist der richtige Weg. Es ist runtergelaufen in das finstere Tal und am dunkelsten Punkt hat das zufriedene Schaf zum ersten Mal seit Jahren wieder das vormals unabhängige Schaf gesehen. Und obwohl das zufriedene Schaf eigentlich so viele eigene Probleme gerade hatte in dem finsteren Tal, hat es irgendwie gespürt, es soll jetzt das unabhängige Schaf trösten. Also es ist hingegangen und das unabhängige Schaf hat angefangen zu meckern. Es hat gesagt, ich brauche deine Hilfe nicht. Haltest du dich für etwas Besseres als mich, nur weil du es ein bisschen länger mit dem vermeintlich guten Hirte ausgehalten hast? Bist du etwas Besseres? Es ist sogar noch weitergegangen und das Schaf hat gefunden, schau, wenn der Hirte wirklich gut gewesen wäre, dann wärst du jetzt nicht da in dem dunklen Tal. Oder? Wir sind jetzt am gleichen Ort. Ob mit oder gutem, schlechten Hirte, bringt ja nichts. Aber wenn du willst, heb an dem Gedanken von einem guten Hirte fest. Ich brauche das nicht. Ich bin da, ich habe es gesehen, das ist die kalte Realität. Und du wirst es auch noch merken. Und das zufriedene Schaf hat gewusst, dass es durchaus ähnliche üble Sachen erlebt hat, wie das unabhängige Schaf. Und es hat geantwortet, der Weg der Gerechtigkeit endet nicht im finsteren Tal, sondern führt durch. Komm doch mit. Der Weg von der Gerechtigkeit endet nicht im Finstertal, sondern führt durch. Komm doch mit. Das zufriedene Schaf ist nur auf der Durchreise. Bist du dir im Klaren, dass du, wenn du jetzt im finsteren Tal bist, nur auf der Durchreise bist? Musst du das hören? Wir sind auf der Durchreise durch die finsteren Täler. Oder hast du wie das unabhängige Schaf aufgegeben? Hast du die vermeintlich kalte Realität erkannt? Hast du resigniert? Schau, beide Schafe haben die Möglichkeit, auf dem Weg von der Gerechtigkeit, auf Jesus aus dem finsteren Tal zu kommen. Beide. Und beide haben die Möglichkeit, sogar in dem finsteren Tal Gewissheit zu haben. Aber wie viel schöner ist es, auf der Straße der Gerechtigkeit durchs finstere Tal zu gehen, anstatt aufgrund vom eigenen Verschulden. Er ist der gute Hirt, Jesus, wo dich auch suchen kommt, wenn du aufgrund von deiner eigenen Sünde im finsteren Tal landest, aber auf dem rechten Weg zu sein, hat Vorteil. Ziel und Richtung sind vorgegeben. Wir müssen nicht hinter jedem Schritt uns irgendwie hinterfragen, laufe ich noch tiefer in das Tal rein oder komme ich auch wieder raus, sondern der Weg und die Richtung sind vorgegeben. Und es ist so, dass viele Menschen, wenn sie mal in einem finsteren Tal sind, jetzt fangen sie an hinterfragen. Und ich muss euch sagen, ich bin nicht überzeugt davon, dass das finstere Tal ein guter Ort ist, zum Hinterfragen. Einige Entscheidungen müssen vorher schon klar sein. Und wer von euch ist verheiratet? Ja, doch. Ja. Wenn ihr euch an das klassische Eheversprechen erinnert, dort heisst es, in guten und in bösen Tagen oder in guten und in schlechten Zeiten bleiben wir zusammen. Und das Eheversprechen sollte uns eigentlich darauf vorbereiten, was wir eben in der Regel im finsteren Tal nicht machen sollen. Die Ehe auflösen. Den Bund auflösen. Wenn du denkst, Gott hat dir versprochen, oder ich sage jetzt mal dein selber gemachter Gott, wenn du bei mir zusammen bist, dann geht alles ganz einfach und du kommst in Reichtum und Wohlstand und du hast nie mehr ein Problem. Absolut. Dann musst du den falschen Glauben spätestens im finsteren Tal hinterfragen. Und dein eigenes Bibelwissen ein bisschen hinterfragen. Aber sonst müssen doch Entscheidungen, grundlegende Entscheidungen, die dürfen schon vor dem finsteren Tal klar sein. Und das finstere Tal, das kommt. Oder ich sage jetzt mal so, viele von euch werden schon mal das finstere Tal durchschritten haben. Ich glaube, Jesus hat da absolut kein Blatt vor das Maul genommen. Weil der Herr mein Hirte ist, weil du bei mir bist, muss ich mich nicht fürchten im finsteren Tal. Und wie gesagt, Jesaja 43, wir müssen auch nichts befürchten in dem finsteren Tal. Und jetzt werden wir gerade aufstehen und sagen, ja, aber das finstere Tal geht doch Hand in Hand mit Zweifel und Angst, oder? Ja, das hat auch der David gewusst. Aber lasst die Hand vom Zweifel los und hebt die Hand vom Hirten. Und der Eindruck, dass eine Bibel in der Hand uns hilft, die Hand vom Zweifel loszulassen, ich finde, das ist absolut ein Versuch wert. Sogar mehr als das. Macht das! Dein Stecken und Stab trösten mich. Und es ist ja schon interessant, dass wir zwei Wörter haben für das Gleiche da. Aber ich finde irgendwie, Es weckt etwas anderes in uns, wenn wir die zwei Wörter hören. Stecken, das klingt irgendwie so konfrontativ. Mit dem Stecken schlägt der Hirt irgendwie so den Angriff nieder, der auf uns zukommt. Oder hält er irgendwie seine Schafe auf dem richtigen Weg. Vielleicht auch mal so ein bisschen mit einem Schlag aufs Füdli. Und Stab, das weckt irgendwie so für mich so etwas Unterstützendes. So, hey, er ist bei dir mit seiner Unterstützung, aber auch mit seiner Ermahnung. Und er ist mit dir und schlägt feindliche Angriffe nieder. Du bereitest. Oh, hoppla. Genau, das wäre noch das Bild zu der Geschichte. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Nicht ein kleines Tischlein. Und auch nicht, dass ich gerade noch irgendwie genug kann. Nein, ein Tisch. Im Vers 1 hat es geheißen, ich soll keinen Mangel haben. Und jetzt zeigt uns der Herr, dass er uns immer wieder aber auch in göttlichen Überfluss führt. Und wo? Gerade im Angesicht von meinen Feinden. Unter den Wölfen, zu denen Jesus uns sendet. Dort, wo wir es menschlich doch eigentlich nicht erwarten dürfen. Dort will uns der Herr Überfluss schenken. Und wenn du hart umkämpft bist, dann mach dir das klar und bewusst, dass du darfst an den Tisch sitzen und essen und trinken und genug haben. Er salbet mein Haupt mit Öl. Und das ist ein ganz teurer Spass, wo man in dieser Zeit, wenn man an ein Fest gegangen ist, wohlhabendes Fest, hat man ganz besondere Gäste mit Öl gesalbt. Also man ist noch grosszügig das Öl über den Kopf und in den Bart rein oder einfach als Kinn. Wirklich für besondere Gäste. Und Öl ist sehr, sehr teuer gewesen. Und es gibt auch heute noch sehr teures Öl. Also. Aber ist denn Gott verschwenderisch? Verschwenderisch mit dem Guten, das er hat? Nein, das ist er nicht. Aber du bist sein wertvoller Gast. Und das Öl ist ihm nicht zu teuer für dich. Und wenn du so ein bisschen den Gedanken hast, ja, aber Herr, lieber nicht für mich das Öl vergeuden, oder vielleicht auch den Gedanken, Herr, vergeude dein Öl nicht an dieser Person dort, dann denke ich, ist uns etwas wie noch nicht bewusst. So ist es doch auch gewesen bei dieser Frau mit dem Nardenöl, wo Jesus gesalbt hat. Das ist der gleiche Vorwurf gekommen, irgendwie. Nein, was für eine Verschwendung. Oder? So, nein, das wertvolle Öl. Aber wenn wir so denken über uns, über andere, dann haben wir wie der Pharisäer den Wert von Jesus nicht erkannt hat. Dann haben wir unseren eigenen Wert in Jesus noch nicht erkannt. Wir haben den Wert von den anderen Leuten in Jesus nicht erkannt. Und das Öl im Alten Testament steht so häufig für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, Gott in dir. Und auch das ist doch menschlich zu wertvoll. So viele Leute, die das Geschenk haben, tun es oft eigentlich gar nicht so richtig beachten. Und das ist für mich irgendwie so der Inbegriff von Gnade. So ein unverdientes Geschenk, so ein wertvolles Geschenk, wo zum Teil, und Gott bewahre uns, wo zum Teil wie fast nicht beachtet wird. Also, du bist so wertvoll für Gott, dass er dich nicht nur mal an seinem Tisch sitzen lässt, dass er teures Öl über den Kopf gießt und dir ein übervolles Glas gibt, Fülle gibt es bei ihm. Nein, du bist so wertvoll, dass er das absolut Wertvollste gegeben hat in Jesus. nämlich sein Leben. Weil Jesus sagt selber, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und gerade weil er dir das Wertvollste gegeben hat, kannst du überhaupt an seinem Tisch hocken, kannst du sein Öl, seinen Heiligen Geist empfangen. Wegen dem Opfer kannst du Fülle haben. In der Geschichte von Israel hat es einige gute Hirten gegeben. Aber Jesus ist gekommen als wirklich guter Hirte, der die Prophezeiungen erfüllt. Jesus, auf den, der die ganze Hirtenschaft hindeutet hat, er soll kommen. Jesus, in dem, wo alle guten Aspekte von einem Hirten zusammenkommen. Der Petrus nennt ihn der Oberhirt. Oder auch der Hirt und Hüter unserer Seele. Und im Hebräerbrief steht, Jesus ist der von den Toten auferstandene oder heraufgeführte große Hirte. Also in der Kürze, weil der Herr mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln, weder körperliches noch geistliches. Weil du mein Hirte bist, hilfst du mir durch schwierige Zeiten hin zum Überfluss. In dem Vers 4 haben wir gehört, du kämpfst für mich mit dem Stecken und Stab, du überführst mich, du unterstützt mich und dass ich mich nicht fürchten muss. In dem Vers 5 haben wir gehört, der Überfluss ist sogar gerade auch dort, wo ich es menschlich nicht erwarten dürfte und er scheut keine Kosten für mich. Und jetzt sind wir schon beim letzten Vers von dem Psalm. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und der Vers macht mir am meisten zu schaffen, weil er wirkt so voll von Gutem, dass ich ihn irgendwie einfach überlese. Und weil die Wörter so bekannt tönen, hat man so schnell das Gefühl, man hat es verstanden. Bevor es überhaupt ins Herz gesunken ist. Nur weil wir denken, wir kennen die Wörter, denken wir so oft, wir wissen, was die Person meint. Oder was da gemeint ist. Und ich habe gedacht, komm, wir schauen uns doch die Wörter mal ein bisschen genauer an. Gutes. Da haben wir das hebräische Wort Tob, wo auch steht für Wohlergehen, Wohlstand und Glück. Also absolut Gutes. Ich muss sagen, ich finde das Wort Wohlergehen einfach auch super irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wohlergehen soll mir folgen. Barmherzigkeit, da ist das Wort Chesed. Und Chesed ist Liebe und Treue von Gott in seinen Versprechen, in seinem Bund. Besonders wird das Wort gebraucht gegenüber Kleinen und Bedürftigen. Es ist eine Liebe, die, ich sage jetzt mal, außerhalb von dem Bund keine Bedingung stellt. Und auch keine Gegenleistung fordert. Es ist eine Liebe, die beschrieben wird, die immer auch mit praktischen Taten verbunden ist. Und da habe ich so gedacht, okay, und warum hat jetzt da der Luther oder viele andere Barmherzigkeit übersetzt? Und dann habe ich nochmal darüber nachdenken. Also Liebe und Treue an seinen Versprechen, besonders gegenüber den Bedürftigen, keine Bedingungen stellen, praktische Taten. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist ja eine gute Definition von Barmherzigkeit. Und ich glaube, wenn wir Barmherzigkeit so verstehen, dann haben wir viel verstanden. Das ist doch Barmherzigkeit. Werden mir folgen. Sowohl im Hebräischen als im Deutschen ist das sehr näher und man kann auch übersetzen, werden mich verfolgen. werden mich jagen. Und das Bild ist insofern einfach so schön, weil wir immer wieder denken, Gutes und Barmherzigkeit, das kommt so langsam, träge uns hinterher. Und wenn wir uns kurz bewegen, haben wir es verpasst irgendwie. Und das Bild ist ganz anders. Das Bild ist eigentlich etwas, das dich einholen will, etwas, das dir nachjagt. Du bist Ziel. Es folgt dir nicht passiv nach und kommt dann irgendwo noch jemand anderes an. Und stell dir vor, du wartest auf Gottes Eingreifen. Du bist am Warten auf Gottes Eingreifen. Und du kommst als Bedürftiger vor Gott. Und jetzt siehst du von deinem inneren Auge die Güte von Gott, die dir nachjagt. Das Bild müssen wir haben. Die Güte von Gott, die einem nachjagt. Und man kann jemandem entkommen, der einem nachjagt. Aber es ist einfach sehr anstrengend. Und die Kraft aufwenden, dass der Hirte dich nicht sieht im finsteren Tal, es macht doch keinen Sinn. Seine Güte jagt dir nach. Ich will, dass wir das irgendwie so vor unserem inneren Auge sehen, wenn wir in dem finsteren Tal sind. Dann kommen wir schon zu dem letzten Wort von dem Psalm. Und dort steht, im Hause des Herrn immer da. Auch im Haushalt oder im erweiterten Sinn, auch in der Familie von Gott. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, nicht aus dem Stall der Juden. Diese muss ich noch herführen. Und wenn du kein Jude bist, dann bist du damit gemeint. Und sie werden meine Stimme hören. Und wieder Ohren auf. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Was wollte ich da rausheben aus dem letzten Vers? Weil du mein Hirte bist, darum gehe ich mutig dem Ziel entgegen. Eben will das Gute mir nachjagt. Und da ist es noch wichtig zu wissen. Gang auf den Weg von der Gerechtigkeit. Gang auf die Straße von dem Hirt. Es steht nicht, Gutes und Barmherzigkeit gehen mir voraus. Sonst hätten wir keine finsteren Täler mehr. Es wäre ja alles gut und super. Nein, sie folgen dir nach. Also, gang. Darum kannst du gehen, weil sie dir nachfolgen. Weil sie dir nachjagen. Und das kannst du doch wunderbar tun im Hause des Herrn. Und ich tue es jetzt im übertragenen Sinn. Jesus macht das ja auch. Wir haben einen Tempel. Wir sind der Tempel. Also wir machen das doch im Beisammensein von Gottes Gemeinde. Das darf jetzt anfangen und das wird im Himmel nicht aufhören. Immer da. Gibt es noch mehr Schätze im Psalm 23? Absolut. Da gibt es noch viel, 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 viel mehr. Aber wir haben heute 3 Sätze erarbeitet. Und der erste Satz, stelle ich mir so vor, den sagen wir zu uns selber, den dürfen wir auch zu euren Nachbarn, euren Gemeindemitgliedern und Kind und Eltern, und ihr dürft denen allen sagen, aber auch zu euch selber. Weil der Herr mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln, weder körperliches noch geistliches. Und jetzt drehen wir uns zu Gott, oder? Jetzt gehen wir ins Gebet und wir sagen, weil du mein Hirte bist, hilfst du mir in schwierigen Zeiten hin zum Überfluss. Halleluja. Und jetzt ist es für mich so, als würden wir aufstehen, wenn wir im Gebet sind. Wir würden aufstehen, wir würden rausgehen und mit dem Satz, drum gehe ich mutig dem Ziel entgegen. Vielleicht kann man sich ja mit diesen 3 Bewegungen auch irgendwie noch gut merken. Aber wenn du dich jetzt entscheiden musst, lerne ich Simeon seine drei Sätze auswendig oder Psalm 23. Lerne Psalm 23, bitte. Das sind Gedankenstützen, hilfreich. Aber der Heilige Geist kann dir im Psalm 23 einen persönlichen Fokus setzen. Und es ist noch so viel voller. Der Heilige Geist ist unser Berater, unser Seelsorger, unser Ohrenarzt. Also hören sollen wir auf den Hirt. Und darum möchte ich es jetzt am Schluss auch nicht unterlassen, den Psalm 23 mit euch aufzusagen, damit wir es eben hören. Und ihr dürft sehr gerne aufstehen. Erinnern wir uns an den Hirt, an die Hirten von Israel, die auf Jesus hindeutet. Erinnern wir uns, in Kraft zu beten. Erinnern wir uns daran, dass wir Menschen, Schafe, einfach einen Hirt brauchen. Auch wenn das in unsere modernen Köpfe nicht reinwählt. Wir können selber Hirten sein, aber wir brauchen auch einen Hirt. Erinnern wir uns das, zufriedener Schaf zu sein und im Finstertal einfach zu wissen, dass wir auf der Durchreise sind. Und jetzt bedenk, was Jesus, was der Heilige Geist dir heute persönlich mitteilt. Wir lesen den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechtem Weg um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, Halleluja, ich fürchte mich nicht. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.